Grenzenlos hören, Bayern 2. Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Immer freitags um 15.05 Uhr.
Freitag, der 27. Tammuz, 5774. Shalom zu Shalom, Shalom uvracha, sagt der Michael Strassmann. Jüdisches Leben, jüdischer Glaube, Zeit für Jiddischkeit im Radio. Nach unserem letzten Shalom haben uns viele Mails erreicht, denn am letzten Freitag haben wir über versteckte Judenfeindschaft gesprochen, die sich vor allem durch die Sprache entlarvt. Man sagt zwar Israel, meint aber die Juden ganz im Allgemeinen. Das Shalom vom letzten Freitag gibt's zum Nachhören bei uns im Netz unter bayern2.de. Zu diesem letzten Shalom schreibt uns Thomas Bissinger aus Altötting in Oberbayern. Entsetzt war ich davon, dass jede Kritik am Verhalten des Staates Israel als Zeichen eines mehr oder weniger offenen Antisemitismus gedeutet wird. Da sage ich, Einspruch, Herr Bissinger. Die Wissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisell hat es doch ganz deutlich gesagt. Jede Regierung darf, soll und muss kritisiert werden. Nur soll bitte jede Kritik, jede Bewertung, jede Einordnung einen Bezug zur Wirklichkeit haben. Der Punkt ist doch, wo hört die berechtigte Kritik am jüdischen Staat auf und wo beginnt der ganz normale, schäbige Judenhass? Und ich sage es jetzt noch polemisch, weil es gar so schmerzlich ist. Wie sehr Israel in Deutschland kritisiert werden darf, haben wir doch in den letzten Tagen erlebt, nicht nur in Berlin. Da schreien in der Öffentlichkeit Demonstranten, Hamas, Hamas, Juden ins Gas oder Jude, Jude, feiges Schwein oder Israel gleich Kindermörder. Und die deutsche Polizei steht ratlos und achselzuckend daneben. Wo bleibt angesichts solcher Sprüche der Aufschrei und die Entrüstung? Ich höre nichts. Wer will jetzt noch behaupten, man dürfe Israel in Deutschland nicht kritisieren? Man darf. Sogar völlig ungehemmt, sogar volksverhetzend, ungestraft. Einfach so. Am kommenden Freitag ist es genau 100 Jahre her. Das Deutsche Kaiserreich erklärt dem russischen Zarenreich den Krieg. Am 3. August 1914 dann rücken deutsche Truppen in Belgien ein, um von dort aus Frankreich zu überrennen. Vor 100 Jahren gehen die Lichter aus. Der Erste Weltkrieg stürzt das alte Europa in die Katastrophe. Am 6. August 1914 wendet sich Kaiser Wilhelm II. Per Schallplatte an sein deutsches Volk.
Deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf zu den Waffen!
Auf zu den Waffen. Im Ersten Weltkrieg haben etwa 100.000 Juden in deutscher Uniform gekämpft. In österreichischer Uniform waren es 300.000. Die Anteile jüdischer Kriegsteilnehmer, Frontsoldaten oder Gefallener unterscheiden sich keineswegs von den Anteilen bei Nichtjuden. Zum Offizier wurde kaum einer befördert. Denn ein deutscher jüdischer Soldat soll kämpfen, aber bitte keine Karriere machen. Bisher kaum bekannt, auf dem Feld und an der Front hat es neben der evangelischen und katholischen auch eine jüdische Seelsorge gegeben. Mehrere Feldrabbiner haben sich um die 100.000 jüdischen deutschen Soldaten gekümmert. Das Zentrum Judaicum, die Stiftung Neue Synagoge Berlin und das Institut für Militärgeschichte der Bundeswehr haben lange gesucht, und schließlich die Namen aller Rabbiner ermittelt, die für Kaiser, Volk und Vaterland gekämpft haben. Rocco Tiede über die Feldrabbiner im Ersten Weltkrieg.
Martin Salomonski war ein liberaler Mann. An der Fortschrittlichen Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin hatte er 1908 sein Rabbinerexamen abgelegt. Er war als jüdischer Geistlicher zugleich akademisch rundum gebildet. Als der Erste Weltkrieg begann, war für den damals 33-Jährigen ebenso wie für fast 100.000 jüdische Soldaten klar, dass jeder Jude alles für Kaiser, Volk und Vaterland geben sollte. 1916 wurde er Feldrabbiner, ebenso wie Leo Beck, Georg Salzberger oder Aaron Tenzer. Für seinen Einsatz an der Front erhielt Salomonski 1917 sogar das Eiserne Kreuz. Zur Feier des jüdischen Neujahrsfestes mitten im Krieg schrieb er:
1600 deutsche Soldaten, fern der Heimat, vereint zur Anbetung Gottes. Viele Gebete gewannen einen neuen, tiefen und für uns bestimmten Sinn und rüsteten uns mit unbeugsamer Entschlossenheit, unserem Kaiser und dem deutschen Vaterlande treu zu bleiben, Blut und Leben weiter willig zu opfern und an Gottes gnadenvoller Führung nicht zu zweifeln.
Rund 45 Feldrabbiner hielten Gottesdienste, besuchten Verwundete, beerdigten nicht nur jüdische Soldaten und hielten Kontakt zu den hinterbliebenen Familien. Sicher war mit der ökumenischen Arbeit der Feldrabbiner auch die Hoffnung verbunden, dass die jüdischen Gemeinden im Deutschen Reich stärker anerkannt würden. Aus den Briefen, Berichten und Protokollen der Feldrabbiner spricht eine große interreligiöse Offenheit. Sie besuchten im Lazarett ganz selbstverständlich auch Katholiken oder evangelische Christen. Hermann Simon, Direktor des Zentrum Judaikums, ist Herausgeber des Buches »Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges«.
Das war auch für uns neu. Ich kannte allerdings eine Postkarte, aus der deutlich wird, dass sich Konfessionen einen religiösen Raum geteilt haben. Ja. Aber dass man so füreinander einstand und dass man auch Beerdigungen machte füreinander, das ist, denke ich mal, neu.
Diese Ansicht teilt auch Sabine Hank, Historikerin und Hauptautorin des Buches.
Ja, das ist das Interessante, dass es eine Art Ökumene gab. Also es ist einfach dem geschuldet, dass im Ersten Weltkrieg auch selbst die katholische und protestantische Militärseelsorge nicht so organisiert war, wenn jemand nicht vor Ort war, der anderen Konfession vertreten hat. Auch untereinander haben sie sich sehr geachtet, haben auch zusammengearbeitet. Im Buch ist zum Beispiel auch zwei Bilder sind dabei, wo der jüdische Feldgeistliche neben dem protestantischen und dem katholischen oder auch sogar neben dem Imam steht. Also das war eine ganz normale Angelegenheit.
Helfen musste man sich in vielerlei Hinsicht gegenseitig. So konnten die Rabbiner zur Feier des jüdischen Gottesdienstes am Schabbat nicht immer auf eine Synagoge zurückgreifen. Häufig mussten sie improvisieren. Sabine Hank.
Egal, es wurde das genommen, was vor Ort da war, nicht? Also wenn es eben eine Kirche war, dann wurde eben das Taufbecken abgedeckt und die Tora dort draufgestellt. Es wurde versucht, aus der Heimat genügend finanzielle Mittel zu organisieren oder sogar auch Lebensmittel wie Matze, Brot und solche Sachen.
Gute Zusammenarbeit und pragmatische gegenseitige Hilfe wurden von oben torpediert. Unter anderem mit der sogenannten Judenzählung 1916. Sie war ein Schock für die jüdischen Feldseelsorger, wie für die jüdischen Soldaten und stellte eine tiefe Zäsur dar. In den gesamten deutschen Streitkräften wurden die Juden separat als Juden erfasst. Jeder Jude musste sich melden. Wer gedacht hatte, er robbe durch den Schlamm und riskiere sein Leben als Gleicher untergleichen, sah sich bitter enttäuscht. Die Zählung war Ausdruck tiefen Misstrauens und bösartiger Unterstellungen.
Die Judenzählung 1916 gab ja schon vor dem Ersten Weltkrieg Antisemitismus und damit wollte man das belegen, dass die Juden sich drücken, dass die eigentlich nicht so richtig dazugehören. Die Judenzählung hat die jüdischen Soldaten so getroffen, weil sie sich eigentlich integriert gefühlt haben.
Fortan trat der Antisemitismus im deutschen Heer immer mehr zutage. Lange bereitete sich dort vor, was die Nazis zu tödlicher Vollendung trieben. Der einstmals mit dem Eisernen Kreuz dekorierte Feldrabbiner Martin Salomonski wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Seine vier Töchter konnten emigrieren.
Ele maseh bnei Yisrael asher yatzeu me'eretz Mitzrayim letziv otam beyad Moshe ve'aharon. Das sind die Wegstrecken, die die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten unter der Führung von Moses und Aaron zurücklegten. Morgen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst lesen wir aus unserer Weisung, aus unserer Tora, den Wochenabschnitt mit der Nummer 43. Dieser Wochenabschnitt, diese Parasha HaShavua, heißt Mas'e, Wege, Wegstrecken.
Die Parashat Mas'e ist der letzte Wochenabschnitt im Sefer Bamidbar im vierten Buch Mose. Sie ruft uns die wichtigsten Stationen der Wüstenwanderung unserer Vorfahren in Erinnerung. Ferner lernen wir in dieser Parascha wichtige Regeln, die das Sesshaftwerden der bis dahin nomadisierenden Israeliten betreffen und ihr Leben im Heiligen Land erleichtern sollen. Unter anderem wird angeordnet, dass die übrigen Stämme den Leviten einige ihrer Städte überlassen müssen. Die Leviten sind derjenige unter den 12 Stämmen der Israeliten, der mit dem Dienst im Heiligtum betraut ist. Die Leviten, die Tempeldiener wie auch die Kohanim, die Tempelpriester, dürfen kein Land besitzen. Leviten und Kohanim leben lediglich von der Zehntelabgaben der Bevölkerung aus dem Ernteertrag. Damit sie aber ein würdiges Leben führen können, werden ihnen die besagten Städte als Wohnsitz zugewiesen. Die Leviten und die Kohanim sollen inmitten des Volkes wohnen und eine umfassende Lehrtätigkeit durchführen, damit Wissen und Bildung allen zuteil werden. Neben dem Wochenabschnitt aus der Tora lesen wir am Schabbat in unseren Synagogen auch immer aus den Werken unserer Propheten. Für diesen Schabbat ist das zweite Kapitel aus dem Buch des Propheten Jeremia vorgesehen. Höret das Wort Gottes, Haus Jakob und alle Geschlechter Israel. So beginnt der Prophet Jeremia seine Rede. Im weiteren Verlauf seiner Rede schildert er die Untreue seines Volkes in den grellsten Farben. Jeremia erinnert das Volk an das einschneidende Erlebnis, an die Befreiung aus der Unterdrückung Ägyptens, wie auch an den Weg durch die Wüste, als sie Gott rettete. Zu dieser Mahnrede des Propheten wird gerne ein Gleichnis aus der rabbinischen Literatur zitiert. Rabbi Levi sagt: Ein Herrscher schenkte einst einer treuen Dienerin zwei wunderbare Ringe. Sie verliert aber bald einen der beiden Ringe und ist sehr traurig darüber. Der König tröstet sie. Achte nun noch mehr auf das übrig gebliebene Stück. Es wird dir das Verlorene ersetzen, als ob du doch noch beide hättest. So verhält es sich mit unserer Tora, sagen die Rabbinen. Als die Kinder Israels sie erhielten, riefen sie: Naaseh v'nishma, wir werden sie einhalten und wir werden sie uns auch anhören. Dann aber ging das erste Versprechen über das Einhalten der Tora wie jenes Schmuckstück verloren. Dann bewahrt wenigstens die zweite Hälfte eures Versprechens, fordert unser Midrasch. Hört und verinnerlicht zumindest die Tora. Dann können eines Tages aus der Verinnerlichung der Schrift auch ihr Einhalten die Taten folgen. Wenn ihr eines Tages beschließt, die Gebote der Tora anzuhören, so werdet ihr das Tadeln der Propheten nicht anhören müssen. Hört auf die Tora und auf die Propheten in eurem Lande, damit ihr nicht eines Tages verbannt werdet. Höret noch zu Lebzeiten zu, denn es könnte sonst zu spät sein. Beendet der Rabbi das Gleichnis zu der Strafrede des Propheten Jeremias.
Hören wir also zu, noch zu Lebzeiten, bevor es zu spät ist. Rabbiner Joel Berger über den Wochenabschnitt, den wir morgen Vormittag in der Synagoge lesen. Dieser Abschnitt, diese Parascha heißt Mas'eh, auf Deutsch Wege oder Wegstrecken oder Reisen. Nachdem in unserem Verständnis ein Tag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang geht, beginnt unser Schabbat schon am Freitagabend. Der Schabbat, unser Ruhetag. Weil die Tage wieder kürzer werden, beginnt der Schabbat Woche für Woche ein paar Minuten früher. Bei uns in Bayern ist das etwa in 6 Stunden soweit. Denn dann geht die Sonne unter und die ersten Sterne sind am Himmel zu sehen. Kurz bevor der Schabbat Einzug hält, zünden wir 2 Kerzen an. Bestimmt haben Sie es gehört oder gelesen. Am Schabbat dürfen wir vieles nicht tun. Unter anderem dürfen wir kein Feuer machen. Deswegen zünden wir unsere 2 Kerzen eben vor Beginn des Schabbat an, 18 Minuten davor. Damit wir alles vorschriftsmäßig machen, hier die Zmanim, die Lichtzündzeiten. Unsere 2 Schabbesleuchter müssen wir heute angezündet haben. In Salzburg bis um 20.34 Uhr, in Straubing bis um 20.40 Uhr, München 20.41 Uhr, Regensburg 20.42 Uhr, Augsburg und Weiden 20.44 Uhr, Amberg 20.45 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof und Ulm 20.48 Uhr, Erlangen 20.49 Uhr, Bamberg 20.50 Uhr, Würzburg 20.54 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um Punkt 21 Uhr. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag auf Bayern 2 um 3:15. Der kommende Freitag in unserem Kalender der 5. Av, das heißt am kommenden Montag haben wir einen Rosh Chodesh, einen Monatsanfang. Am Montag geht der Tammuz und der Av kommt. Bayern 2 und Michael Strassmann wünschen einen Shavua Tov, eine gute Woche. Shabbat Shalom, Uwe Morach. Guy Chavez.